Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu unserem ersten Podcast, respektive zu unserer ersten Redaktionsrunde, an der wir Sie teilhaben lassen. Wir wurden des Öfteren angefragt, ob wir nicht in dieser Art und Weise irgendwas mal senden möchten. Das tun wir jetzt gerne und ja, ich gebe das Wort gerne weiter direkt mal an Alex.
Ich finde, ein gutes Thema, über das man immer sprechen kann in dieser Zeit, ist einfach die Frage nach Verhältnismäßigkeit. Das ist ein großes Thema dieser Tage und die Verhältnismäßigkeit, ich meine, wir sind jetzt seit einem Jahr im Lockdown, bald einem Jahr, und wenn man sich vorstellt, dass das Ganze angefangen hat mit Flatten the Curve, wir müssen die Alten schützen, wir müssen die Vorerkrankten und die Angeschlagenen in unserer Mitte vor diesem ach so gefährlichen Wuhan-Virus in Sicherheit bringen, dann muss man sich jetzt nach einem Jahr fragen, ob das Ganze wirklich wert war. Und es kommen jetzt ja mehr und mehr Zahlen auf uns zu, die schlicht und ergreifend belegen, der Preis, den wir mit diesem Lockdown zahlen, der ist in absolut unermesslicher Höhe. Und zwar nicht nur nach monetären Gesichtspunkten, sondern auch und insbesondere, was die psychische Gesundheit der Nachwuchsgeneration angeht. Da gibt es ganz aktuelle Meldungen aus Österreich. Und zwar haben wir dort die Situation, dass sage und schreibe, ich glaube, es waren über die Hälfte, 54%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich kann das jetzt gleich noch einblenden. 54% der Kinder kämpfen mit psychischen Krankheiten. 56% leiden unter einer depressiven Symptomatik von Schülerinnen und Schülern. Und rund 16% haben suizidale Gedanken. Und ich finde, diese Zahl ist einfach, das sagt Wahnsinniges aus. Also vor allem unter dem Gesichtspunkt, man muss sich das mal einfach in der Praxis vorstellen. Wir schützen Alte und Vorerkrankte, wenn man das komplette Corona-Narrativ mitkaut. Alte und Vorerkrankte werden von diesen Maßnahmen geschützt. Das sind Leute, die haben, hart gesagt, sagen wir, 5 bis 10 Jahre Lebenserwartung noch vor sich. Und man hat jetzt die Situation, dass von der Nachwuchsgeneration, das bedeutet von der Zukunft eines Landes, 56%, über die Hälfte, eine depressive Symptomatik entwickelt. Das ist ein einschneidendes Erlebnis. Das wird den Rest des Lebens dieses Kindes prägen. Und die haben halt noch eine Lebenserwartung von mehreren Jahrzehnten vor sich, im Gegensatz zu den Alten und Vorerkrankten. Also ich finde, was die Verhältnismäßigkeit angeht, spätestens wenn diese Zahlen offen liegen, ist es keine Frage mehr, ob der Lockdown weitergeführt werden muss oder aber beendet werden soll. Also wir haben da, das ist Wahnsinn. Ich glaube.
Jetzt hat sich das Argument ja umgedreht. Also am Anfang der Pandemie hieß es noch, wer da Kritik übt, gefährdet Menschenleben. Die Alten werden massenhaft wegsterben, wenn er nichts macht. Aber inzwischen muss man ja ganz klar sagen, dass es eigentlich die Maßnahmen sind, die das Leben von Jugendlichen, von jungen Leuten, die sich gerade in der Blüte ihres Lebens befindet, da nachhaltig zerstört. Und man kann ja wirklich das Leben eines jungen Menschen, die Zeit, in der er sich befindet, nicht übertragen auf ältere Menschen, weil in der Jugend, da ist jedes Jahr entscheidend für dich. Da bist du in deiner Entwicklung, da bist du in deiner Prägung, da willst du was erleben, da entscheidet sich so viel für dich und jeder Tag, jede Woche ist wichtig. Viele Leute wollen reisen, was erleben, rausgehen, man hat seine erste Freundin und so weiter. Und das wird jetzt alles wurde jetzt ein Jahr lang einfach abgewürgt. Und man muss ja überlegen, dass man den Patienten ganzheitlich betrachten muss und dass die Psyche ja in unserer Schulmedizin ja vollkommen unterschätzt wird. Und mit den Depressionen würden dann wahrscheinlich auch eben die physischen Leiden zunehmen. Und denke ich, da kommt einiges auf uns zu. Also das Argument, wer Kritik übt, gefährdet Menschenleben, das hat sich jetzt definitiv erledigt. Trotzdem gehen die Leute trotzdem noch auf die Straßen und sagen Corona-Leugner. Also auch jetzt noch sagen die Querdenker wären daran schuld. Oder die Querdenker würden dafür sorgen, dass sich massenhaft Menschen anstecken. Man hatte einfach nur den Tunnelblick auf dieses Virus.
Das ist unfassbar. Und spätestens jetzt, habt ihr das mitbekommen? Gestern ging die Meldung rum vom israelischen Gesundheitsministerium, die herausgegeben haben, also das ist absolut unbeanstandet, offiziell, dass nach der Impfung 40 Mal mehr Menschen gestorben sind als während der Krankheitsphase. Also man lebt da tatsächlich in einer solchen absurd verrückten Welt, dass man jeden Tag morgens aufstehen kann, sich dann die Nachrichten durchklickt und man muss sich echt fragen, ob das jetzt wann das Maß denn voll sein kann. Also das ist eigentlich schon die Grenze zur Absurdität schon so lange hinter uns gelassen, wo ich mich wirklich frage, wer kann sich das noch geben, ohne dass er sich dabei fühlt, als käme er direkt aus einer, als wäre er direkt in einer Folge Muppet Show oder South Park oder was auch immer gelandet. Das ist wirklich nicht mehr mit Ratio zu erklären, was hier vor sich geht.
Ja, und wenn die Alten Corona nicht erwischt, dann sind es ja spätestens jetzt die Impfung und die, da muss man natürlich vorsichtig sein, aber es deutet sich ja schon so am Horizont an, dass da einiges bei dieser Pfizer-BioNTech-Impfung nicht den Standards entspricht, dass die Studienlaufzeit viel zu kurz war, dass es Nebenwirkungen gab und dass da einiges im Unklaren ist, auch bezüglich auf die Wirksamkeit, wie man halt auch diese Studien so kennt. Und ja, ich denke, da wird sich jetzt auch in den nächsten Monaten ein Geschichtliches ankündigen, wenn denn man doch dann mal vor einem Gericht Erfolg hätte und Impfschäden anerkannt werden, dann will ich nicht wissen, was da jetzt auf Deutschland zurollt, weil die Schlagzeilen häufen sich und ich glaube, die kommen ja nicht zufällig zustande, dass in Altersheimen nach Impfung Leute sterben, und zwar in einfach unverhältnismäßiger Zahl im Vergleich zu anderen Zeiten. Dazu gibt es jetzt auch Fälle, die genauer untersucht werden, zum Beispiel von dem Herr Rainer Füllmich. Und da stehen auch entschlossene Leute dahinter, denke ich, die da anpacken und auch nicht so einfach locker lassen. Und ich bin gespannt, ob sich das dann am Ende als er hat von einer organisierten Massentötung gesprochen, also der Herr Füllmich, man kann ihn da so zitieren, ob es da tatsächlich am Ende darauf rausläuft. Und das wäre schon, denke ich, einschneidend für das, was in der Zukunft auf uns zukommt. Oder das wäre, danach kann es nicht einfach so weitergehen. Ja. Aber hey, wer weiß, so, anscheinend hat die Ignoranz ja keine Grenzen.
Ja, man fragt sich, wie kann es sein, dass jegliche Tatsachen oder Gegenargumente konsequent ignoriert werden. Und da ist heute gerade auf Spektrum, dem Wissenschaftsmagazin, ein Artikel, warum Menschen an einem Irrglauben festhalten. Und dieser Artikel zielt natürlich auf diejenigen ab, die das Ganze hinterfragen und dem skeptisch gegenüberstehen. Und Sie sprechen davon, das Spannende ist, es wird auch hier wieder einfach umgedreht. Also man spricht wie davon vielmehr mit Motivated Reasoning, dem Festhalten an erwünschten, wenn auch nachweislich falschen Annahmen. Anders gesagt, wenn jemand eine Ansicht vertritt, die mit den Fakten unvereinbar ist, dann nicht aus sachlichen, sondern aus persönlichen Gründen. Also es geht in eine Richtung, dass man die Tatsachen, und wir sind in einer Situation, wo alles gegen Lockdown spricht, alles gegen dieses Dogma spricht, aber die Leute, die werden so gepolt auf emotionaler, moralischer Ebene, dass sie einfach zum Guten gehören wollen. Also Sie sprechen hier davon, aber je mehr die Versuchsperson, also Sie haben da einen Test gemacht, je mehr die Versuchsperson es für moralisch geboten ansahen, die Fakten zu ignorieren, desto mehr taten sie das auch. Jede dritte Person sogar jenseits der Grenzen, die es selbst nach objektiven Maßstäben noch als vertretbar ansah. Und umso moralischer eine Ansicht in den Augen der Versuchsperson war, desto weniger Belege befanden sie für nötig. Das heißt, die Versuchspersonen hielten moralische Erwägungen für legitime Gründe, eine Ansicht zu vertreten, die nicht dem objektiven, evidenzbasierten Urteil entspricht. Erleiden Guziamo und bla 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 bla. Es ist unglaublich, je moralischer es ist, natürlich im Glauben für das Gesamtwohl, desto weniger spielt es eine Rolle, ob die ganze Wirtschaft an die Wand gefahren wird oder unsere Jugend kaputt gemacht wird, ob die Alten wegsterben, sondern es geht nur noch unter dem Dogma, ja, für das Gute einzutreten und jeder, der dagegen ist, zu diffamieren.
Und dann ist quasi derjenige, der quasi die moralischen Leitplanken, die Richtlinien festlegt, der hat die absolute Macht in der Hand. Und das ist ja die moralischen Instanzen, ist echt prekär, wie viel man da eigentlich mit Emotionen inzwischen arbeiten kann. Ich wäre gespannt, ich meine, den historischen Vergleich kann man nicht ziehen, aber ich wäre wirklich gespannt, wie weit man in die Geschichte zurückgehen muss. Vermutlich eh, was immer schon dasselbe. Aber ich glaube schon, dass wir heute in einer Zeit leben, wo man mehr denn je mit Emotionen und weniger denn je mit Fakten operieren kann und die Leute fressen einem aus der Hand. Das muss einfach nur gut klingen und eben sich ins gängige Narrativ eingliedern und plötzlich ist auch eine Behauptung, die vollkommen ohne irgendwelche Belege dasteht, gesellschaftlich akzeptiert, einfach weil man Teil des Guten ist, wenn man sie glaubt.
Ins Gesamtbild passt. Also das ist ja ähnlich jetzt wie bei den neuen Mathematikregeln in welchem Staat in Amerika, wo 2 und 2 nicht mehr unbedingt 4 ergeben muss, sondern auch 5 noch ziemlich nahe am Resultat ist und deswegen nicht so schlecht. Ja, es geht um die Inklusion jeglicher Meinung. Und das Gefühl, das dahinter steht, ist wichtiger als schlussendlich die Tatsache.
Ja, ich meine, darüber haben wir ja schon sehr am Anfang von der Express-Zeitung schon eine Ausgabe gemacht, ne? Die Ausgabe Nummer 4, wo wir uns mit Edward Bernays beschäftigt haben, dessen Credo ja auch war, man muss mit Gefühlen, mit Emotionen arbeiten, man darf nicht auf die Fakten pochen, sondern man muss das Unterbewusste des Menschen ansprechen und so lassen sich die Menschen kontrollieren. Und dann haben wir auch Bezug genommen auf sogenannte Konformitätsexperimente, die ja auch schon im Rahmen von Corona oftmals, deren Namen dann nochmal gefallen ist. Wie zum Beispiel, ich kann mich ein Experiment noch erinnern, wo ein Proband eingeladen wurde und er musste einfach nur sagen, es gab 3 Linien und eine davon war ganz offensichtlich die längste Linie. Und der musste einfach nur sagen, was die längste Linie ist. Die anderen, die dabei waren, waren keine Probanden, sondern die waren, haben für das Team da gearbeitet und die haben absichtlich gesagt, die kürzeste Linie oder die halblängste ist die längste Linie. Und viele Leute, obwohl ganz offensichtlich da eine lange Linie war, die viel länger war als die anderen Linien, haben dann plötzlich sind umgeschwenkt und haben gesagt, okay, dann ist dann doch die kürzere Linie die längste Linie. Also da sieht man eigentlich ganz gut, dass es vollkommen egal ist, wie die Realität aussieht oder was die Fakten sind, sondern es geht da um Gruppendruck, es geht um Angst, es geht um das Erzeugen von Angst, aber auch eben das Erzeugen von Vertrauen und Public Relations eben. Es wird verkauft, aber es hat keinerlei wissenschaftliche Grundlage mehr.
Ja, das Prekäre an der ganzen Sache ist halt wirklich, dass ich meine, jetzt, man sieht es ja wieder, um zurückzukommen zur Impfung, man sieht es ja permanent die ganze Zeit, dass vorher wurde ganz radikal unterschieden zwischen, also eben nicht unterschieden zwischen an und mit Corona verstorben. Und jetzt plötzlich wird bei der Impfung, muss man dann unterscheiden, ob die Menschen jetzt im Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind oder ob das nur ein natürlicher Todesfall war, der eben zufällig zum Zeitpunkt der Impfung oder nach der Impfung eingetreten ist. Also man hat hier wirklich dieses systematische Messen mit zweierlei Maß, wo der wissenschaftliche Anspruch absolut unter den Tisch fällt und die Leute schlucken das. Also das ist, wir haben da, es ist schwierig überhaupt den Zugang zu finden, hier mit rationalen Argumenten zu kommen, wenn der Mensch sich nicht überzeugen lassen möchte, weil er glaubt, dass die Gegenseite böse ist. Also wir sind schon so lange vom Pfad abgekommen, wo man einfach sagen kann, das Ganze ist auf Ratio gegründet, dass man sich vielleicht sogar die überlegen muss, wie da die beste Argumentationsstrategie ist, wenn man mit diesen Leuten spricht. Weil teilweise rennt man absolut gegen eine Wand. Es ist eben vollkommen emotional und vollkommen gefühlsdusselig verwirrt, die ganze Gesellschaft.
Ich denke, ne, je mehr man dann auch in das offizielle Narrativ rein investiert, desto mehr, desto schwerer ist es, da wieder rauszukommen. Und ich denke, wenn man dann eben auch von der Angst gepackt wurde, dann wird, denke ich, auch viel von dem vielleicht, was noch kritisch da war, einfach abgewirkt und man steigert sich immer mehr weiter rein. Und je mehr man sich selber da in dieses Narrativ reinbewegt, desto kritischer sieht man natürlich alle, die was dagegen sagen. Und dann wird es immer schwerer für einen, da wieder rauszukommen und einfach mal einen Cut zu machen und zu sagen, okay, da lag ich jetzt komplett falsch. Das ist ja eh das, ja, der Weg zur Besserung ist ja immer erstmal zu sagen, okay, ich kann es vielleicht, wissen andere Leute doch was besser, vielleicht habe ich nicht die ganze Wahrheit gepachtet. Und wenn man, aber wenn man sowas sagt, dann ist man, das ist eigentlich das Dogma eines Kultes dann. Und ich denke, das ist eigentlich auch das Thema hier. Es hat alles, auch wenn es, man denkt ja bei Kulten jetzt eher an die Minderheit, an sowas wie Scientology oder irgendwelche endzeitchristlichen Sekten oder so, aber es hat sich zu einem Kult entwickelt, zu einem Mehrheitskult, der auch wirklich, wie man jetzt auch an zahlreichen Beispielen sieht, auch die, die dem Kult widersprechen, eiskalt verfolgt. Und da spielt es dann auch keine Rolle, welchen Status man vorher hatte im Kult. Man könnte auch zum Beispiel Bhakti oder Wodak oder auch ein Hildmann, also jeder wird ausgestoßen und wird quasi verunmenschlicht, enthumanisiert, der was gegen den Kult sagt. Und es reicht auch nicht mehr, eine andere Meinung zu haben, sondern man wird zum Feind, wenn man dem Kult widerspricht. Und das ist so. Also diese Ausgrenzung und dieses Diffamierende, das ist nicht mehr sachliche Kritik. Man könnte sogar sagen, okay, der Typ ist ein Spinner. Wir sehen es halt anders und wir finden es sogar sehr crazy, was er sagt. Aber nein, es ist ja wirklich, diese Person ist durch, diese Person ist krank, diese Person gehört eingewiesen. Und so funktionieren ja Kulte, dass quasi nur einer, der mal kurz was sagt, ausgestoßen wird, im schlechtesten Falle sogar, was weiß ich, körperlich was angetan wird oder sonst was. Ja. Also es radikalisiert sich von Tag zu Tag.
Ja, es ist angenehm. Es ist halt viel angenehmer, bei der Mehrheit zu sein und nicht einer kleinen verwirrten Gruppe quasi nachzulaufen. Und wir sind es auf allen Ebenen.
Also ich glaube, wir haben bei Corona halt so die Sache aus Sicht der, sag mal, großen Masse, dass es ein Thema ist, das einerseits extrem effizient ist, um sozusagen aufzuwachen, wie man ja so schön sagt. Auf der anderen Seite geht damit auch so ein Rattenschwanz einher, der bedeutet, wenn du verstehst, dass Corona Betrug ist, dann bedeutet es gleichzeitig, Politik, Wissenschaft, Medien belügen dich von morgens bis abends. Und wenn du das alles einsehen musst, dann kommt noch dazu, okay, wenn die mich jetzt die ganze Zeit belügen, haben sie das vielleicht schon früher auch getan. Und ich glaube, viele Leute trauen sich nicht, diesen Gedankengang zu machen und merken vielleicht schon, dass es in die Richtung geht, und verweigern sich dem lieber, weil das ja das komplette Weltbild zusammenbrechen lässt. Also André, du hast es ja in der Ausgabe 37 im Editorial geschrieben, dass alles egal, auf den Kopf, ob man hinschaut, es stimmt praktisch mehr und mehr, je länger man sich auf verschiedene Themen fokussiert, desto mehr hat man den Eindruck, dass eigentlich überall das Gegenteil stimmt. Und man eigentlich damit fast besser fährt, wenn man erstmal annimmt, dass überall das Gegenteil stimmt, weil man dann wahrscheinlich näher an der Wahrheit dran ist. Und das ist halt einfach für den, der Anfang 2020 noch brav die Tagesschau geschaut hat und seine FAZ, Bild und Süddeutsche und so, es ist halt ein Riesensprung, wenn er ihn macht, den er da innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten gemacht hat. Und ich glaube, für andere ist es einfach viel zu groß. Das können sich viele Leute vielleicht einfach nicht eingestehen.
Es ist, man öffnet bewusst eine Büchse der Pandora und begibt sich bewusst in einen neuen Lebensabschnitt, wo man plötzlich ganz alleine dasteht. Weil man muss sich zuerst mal alleine mit den ganzen Themen auseinandersetzen. Und je mehr und tiefer man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, desto unglaublicher wird es und desto konsequenter auf allen Ebenen. Also man kommt bis zu dem Schluss, wo einfach schlichtweg alles auf Lügen und Dogmen und was auch immer passiert, ganz weit weg von der Wahrheit. Und dies im Alltag quasi zu leben und sich zu eigen zu machen, das ist eine Rieseninvestition.
Wobei ich sagen muss, also ohne dir da ins Wort fallen zu wollen, ich glaube, was ja interessant ist, wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann ist die Behauptung, der Mainstream lag immer falsch. Das ist ein richtiges Axiom. Also das, was die Masse geglaubt hat, und das weiß die heutige Gesellschaft. Also wenn man sich, keine Ahnung, nimmt man sich irgendeinen Moment in der Geschichte heraus und schaut sich an, was die Leute über ihre beispielsweise der Medizin glauben. Die Miasma-Theorie im Mittelalter, also wie damals geglaubt wurde, dass Krankheit durch schlechte Lüfte übertragen wurde. Oder die Säftelehre in Griechenland. Das sind alles veraltete Dogmen. Und heute wissen wir, dass die Gesellschaft damals mehrheitlich einem falschen Axiom aufgesessen ist. Und die Leute schaffen es aber nicht, eins und eins zusammenzuzählen und sich eben quasi zu der Überzeugung durchzuringen, dass das eventuell heute auch noch der Fall sein könnte. Dass man heute auch noch nicht an dem Punkt ist, dass die der Weisheit letzter Spruch gesprochen wurde und wir jetzt alle am formvollendeten Wissen teilhaben können. Die Leute glauben einfach, also sie schaffen es nicht zu überreißen, dass es historisch der Normalfall ist, dass die Leute einem instrumentalisierten und konstruierten Weltbild aufsitzen. Das ist die historische Normalität. Das war seit jeher so. Und ich finde das ganz spannend, wenn man sich anschaut, wenn man sich ein bisschen in ein Thema einliest, und zwar jetzt gar nicht unbedingt politisch oder geschichtlich, sondern eigentlich jedes Thema, sei es, keine Ahnung, ganz banal Autos oder Musik oder was auch immer, man kommt recht schnell zur Überzeugung, dass das, was die Allgemeinheit über dieses Thema glaubt zu wissen, in den meisten Fällen ganz, ganz stark versimplifiziert ist und in vielen Punkten auch schlicht und ergreifend falsch. Und da gibt es so diese Anekdote vom Physikprofessor, der die Zeitung liest und sich wahnsinnig über den Physikteil aufregt, weil er dort quasi sieht, wie viel da gelogen ist. Aber er schafft es nicht zu verstehen, dass jeder, der irgendeine Expertise hat, das bei seinem jeweiligen Teil sagen würde. Also der liest den Physikteil und sagt, ach, das ist falsch und das ist falsch und das ist viel zu versimpelt. Aber den ganzen Rest der Zeitung kauft er, weil er denkt, das sind ja die Experten. Und er schafft es nicht, quasi diesen Sprung zu machen hinzu, ich bin im Physikteil Experte, dort sehe ich die Widersprüche und die Falschaussagen, aber der ganze Rest der Zeitung wird von einem Experten, der dort eben seine Expertise hat, genauso bewertet werden und der wird meinen Physikteil für voll nehmen. Also es zieht sich durch. Wir sind eine Gesellschaft, die, und ich finde, also da einerseits muss man natürlich sagen, es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn dann quasi der Boden wegbricht und man sich damit konfrontieren muss, ja, Mainstream-Medien lügen. Und wir haben die Situation, dass das, was ich glaube zu denken, ein Weltbild ist, das ich glauben soll, weil damit ein Zweck und eine Absicht verfolgt wird. Das ist im ersten Moment ein unangenehmes Gefühl. Im weiteren Moment ist es aber schlussendlich selbstverantwortlich. Es ist die Verantwortung gegenüber dem eigenen Denken und die Verantwortung gegenüber deinem eigenen Weltbild zu übernehmen. Und ich finde, das sollte in einer emanzipierten Gesellschaft, die etwas auf sich selber gibt, sollte es selbstverständlich sein, dass ich jeder Information, egal woher sie kommt, erst einmal kritisch gegenüberstehe, sie eingliedere, sie mir anschaue, aber das Ganze, sei es jetzt, egal von welcher Seite es kommt, nie für bare Münze nehme und immer auf den größeren Zusammenhang warte, bis ich das Ganze dann eingliedere. Und wenn ich irgendwo keine Expertise habe, dann lasse ich das Ganze in der Schwebe. Dann höre ich mir zwei, drei verschiedene Meinungen an und
aber,
halte
diese... Da würde ich einhaken, weil es ist natürlich du hast das Beispiel vom Physikprofessor benutzt, das macht man sich ja jetzt gerade zunutze, indem man die Wissenschaft instrumentalisiert und sich die Leute nicht bewusst sind, dass es solche Professoren gibt und dass es solche Professoren gibt. Zum Beispiel einen Herr Drosten und einen Herr Bhakti. Und es gibt solche Virologen und es gibt solche Virologen, es gibt solche Physiker und solche Chemiker, aber es gibt auch solche. Und hier ist es ja so, dass man einfach die Autorität der Wissenschaft benutzt, um das Ganze zu untermauern, weil man eine Einigung der Wissenschaft, die Wissenschaft ist sich einig, vorspielt. Und auch da ziehen dann quasi die Mechanismen von Gruppenzwang und psychologische Mechanismen, dass sich dann viele Wissenschaftler, die eigentlich mehr Ahnung hätten, auch zurückhalten, weil sie wissen, das könnte mich den Kopf kosten. Da ist halt das Perfide daran, ne, dass man jetzt die Wissenschaft vorschiebt, ne, mit ihrer Autorität.
Ja, absolut. Also der Wissenschaftler muss heute als politische Figur gedacht werden. Der Wissenschaftler, der es schafft, ins Fernsehen zu kommen, zu mir zu kommen, den ich nicht aufsuchen muss, den ich nicht zu Rate ziehe, sondern der tatsächlich es irgendwie schafft, ins Radio zu kommen, in die Zeitung zu kommen, ins Fernsehen zu kommen. Das ist ein Wissenschaftler, der nicht, das ist keine, also das ist dann eine gemachte Autorität, und zwar in jedem Fall. Man hat hier die Situation, um das ganz konkret zu machen, dass bis in die 50er Jahre, 60er Jahre es sehr viele Wissenschaftler gab, die beispielsweise die Infektionstheorie, so wie wir sie heute als gängiges Narrativ haben, die haben der widersprochen. Das Problem war nur, dass man mit dieser alternativen Theorie, nämlich dass Krankheiten eben nicht von Mikroben verursacht werden, dass Krankheiten eben nicht, dass wir nicht permanent im Kampf gegen irgendwelche Kleinstfeinde sind, mit dieser Theorie kann man keine Antigifte, sprich keine Medikamente verkaufen. Das bedeutet, die Pharmaindustrie hat ganz gezielt mit hohen Beträgen Leute finanziert, Leute aufgebaut, die von vornherein wussten, was sie mit ihrer Forschungsarbeit erreichen sollen, weil da bekommt man Geld. Also das ist dann keine wissenschaftliche Untersuchung im Sinne von, erforsch mir doch bitte mal, was da und da passiert, sondern da ist, ich bräuchte das da. Wie arbeite ich da jetzt hin? Das ist eine Auftragsarbeit, die einem Wissenschaftler eigentlich, die dem klassischen wissenschaftlichen Arbeiten im Grunde entgegensteht. Und heute, ein paar Generationen später, mit verschiedenen Nobelpreisen, mit verschiedenen eben Universitäten, mit Kongressen, die von der Pharmaindustrie gesponsert werden, hat man diese alternativen Wissenschaftler vollkommen ausgemerzt, schlicht und ergreifend, also nicht vollkommen, es gibt sie noch, ein Professor Lanka, ein Professor Kaufmann etwa, aber haben kein Rampenlicht und sie haben vor allem auch keine Millionenbeträge, um ihre Forschung zu finanzieren. Und das ist ein Unding, das den Leuten aber, es ist sonnenklar, wenn man sich kurz damit auseinandersetzt und auch vor allem, wenn man sich auseinandersetzt, wie potent diese Konzerne sind, wie viel Macht da einfach auf wenigen Schultern vereint ist, wie viel Geld, dann erschließt sich das eigentlich von selbst. Und dass man hier dann Glauben schenkt, dass man hier blindes Vertrauen schenkt und sich dann etwa, wie wir es aktuell haben, einen neuartigen Impfstoff injizieren lässt, das ist Irrsinn in Reinform. Also das kann man kaum anders sagen. Das ist wirklich, ich würde das als pathologisch bezeichnen, weil es absolut offen liegt. Für jeden, der Augen im Kopf hat und sich ein bisschen damit auseinandersetzt, liegt das Ganze so sonnenklar da, wie es nur sein kann.
Und ja, du hast ja auch gesagt, hinter den Wissen, das sind politische Figuren. Ich denke, das ist auch so ein Werkzeug, um vielleicht da die Spreu vom Weizen zu trennen. Also sobald hinter den Wissenschaftlern auch der Staat steht und da mit entsprechend auch eben Konzepte, was wir zu machen haben, was wir machen müssen und wo dann auch, Corona ist ja wirklich perfekt, wo dann auch wirklich die Polizei vor dir steht, wenn du nicht 50 Meter Abstand hältst von der Eisdiele, wenn du die Maske nicht trägst, wenn du die Lockdown-Regeln nicht einhältst und rausgehst. Und wenn sich Wissenschaftler dahinter stellen und nicht sagen, momentan sehe ich es zwar so, aber ich bin auch nur, also in 200 Jahren ist die Welt vielleicht eine andere und ich lag komplett falsch, wie die meisten Wissenschaftler auch vor mir schon, also mit so einer gewissen Bescheidenheit daran gehen. Da, also auf dieser Ebene muss man dann als Laie, sage ich mal, irgendwo den Unterschied erkennen, wenn Leute mit so einer extremen Arroganz und Selbstsicherheit auftreten und dir vorschreiben wollen, wie du dein Leben zu leben hast, dann entpuppen sie sich eben eigentlich als Staatsleute und nicht als Wissenschaftler, die sich ihrer Rolle irgendwo noch bewusst sind, die sagen, ja, die Wahrheit von heute ist die Lüge, ist die Unwahrheit von morgen. Wissenschaft ist im Wandel. Was ich heute weiß, es kann wieder ein neues Paradigma kommen und dann verändert sich alles. Also so würde ich da ein bisschen gucken, ja. Dann natürlich danach auch mal ein bisschen auf die Fakten schauen und probieren, da selber zu denken, sich dem eigenen Verstand zu bedienen, weil vieles ist dann, kann man sich dann doch erschließen, auch als Laie. Es gibt ja nicht umsonst populärwissenschaftliche Bücher. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass die Leute sich dann selber total unterschätzen und dieses, also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die haben sehr geringes Selbstbewusstsein, die sind gefangen in einem Job, die halten sich nicht für besonders intelligent und dann kommt die große Wissenschaft daher, der rote Teppich ausgerollt wird und die Professor und Doktor und du stehst ehrfürchtig da und wie die sich auch ausdrücken können und wenn die das sagen, ich meine, was soll ich als kleiner Nicht-Wissenschaftler da schon ausrichten können? Und wir können ja sagen, auch ich meine, bei uns ist auch in der Redaktion kein ausgebildeter Wissenschaftler. Es ist für jeden, es ist auch für Laien möglich, sich da einen Überblick zu verschaffen und daraufhin dann Entscheidungen zu treffen und sein Weltbild anzupassen und seine Meinung zu ändern, ja.
Ich würde da mal ein Argument noch dagegen bringen, weil das, was du gesagt hast, es lässt darauf schließen, dass es vor allem die Ungebildeten sind, die auf diese Autoritäten hören und darauf reinfallen. Ironischerweise sind es ja vor allem so diese Akademisierten, die sich nicht eingestehen können, dass jemand, der nicht akademisiert ist und nicht irgendwie eine Autorität darstellt, etwas wissen kann, das sie nicht wissen oder das nicht von ihren Autoritäten kommt. Und ich glaube, generell kommt da auch die Arroganz von der Seite der Konsumenten, die wahrscheinlich durch die Geschichte auch immer davon ausging, dass sie ja so aufgeklärt und abgeklärt ist. Ja, das, was wir jetzt haben, das ist der absolute Status quo, das ist praktisch schon die objektive Wahrheit. Und wenn es was Neues gibt, dann werde ich das ausschließlich von den heiligen Leuten auf dem Berg hören, so praktisch in einem griechischen Bild, die dann runterkommen und mir erzählen, ja, die Erde ist jetzt doch rund oder so. Ja. Und jemand Normales, der praktisch in ihrem Sinne unter ihnen steht, der kann überhaupt nicht recht haben, wenn es denen widerspricht.
Es ist eine eigene Kaste, stimmt, ja. Die auch beschützt wird vom ganzen System. Ich meine eben, wir haben die Akademiker, die beschützt diese Kaste aufgrund ihrer eigenen Geschichte, weil sie haben ja selber studiert und sind ja selber diesen Dogmen nachgelaufen. Also muss es wahr sein, weil sonst hätte sich ja das ganze Leben bis anhin ja, falsch abgespielt. Aber genauso alle anderen, ich meine, die sind dann beschützt oder diese werden dann von ganzen Showbusiness geleitet und daraufhin getrieben, dass sie doch gefälligst der Wissenschaft zu gehorchen haben. Dann gibt es natürlich auch diejenigen Beispiele, die ganz ob bewusst oder unbewusst, aber ins Feld geführt werden, pass auf, wenn du nicht mitspielst, dann geschieht dir Übles. Also der Wendler beispielsweise, es ist schon heftig. Also anscheinend haben sie dem wirklich voll den Saft abgedreht und der ist jetzt eigentlich drauf und dran, alles zu verlieren, alles zu verkaufen zu müssen und ins Nichts abzugleiten. Und das ist sicherlich eine Warnung für den einfachen Bürger auch, okay, ich einerseits habe ich nicht den Intellekt dazu, also ich hatte ihn bis anhin nicht und mir selber ein Bild zu machen, das traue ich mir selber nicht zu und schlussendlich haben wir Wissenschaft, wir haben Politiker, wir haben die Medien, wir haben Experten, wir haben die ganze breite Masse, die dem nachläuft, also das kann es ja nicht so falsch sein. Es ist so die Angst vor dem eigenen Versagen oder vor dem eigenen sich dumm darstellen zu lassen, wie auch
ausgeschlossen zu werden. Ne? Da sind wir beim ausgeschlossen zu werden,
genau. Und man hat heute die Situation, dass eigentlich, ich glaube, ganz viele Leute möchten auch unpolitisch sein. Das ist so ihr großes Anliegen, dass man eigentlich kein Interesse dafür hat. Die sind dann auch nicht so, dass sie jetzt einen Wendler, die finden den witzig, würden ihn aber jetzt nicht irgendwie diffamieren oder einknasten oder was auch immer. Was potenziell, also da möchte ich später noch kurz was dazu sagen, wo sich das Ganze hinentwickeln kann. Denn wir sind da auf dem Weg in was ganz, ganz Prekäres. Aber einfach nur, man kann nicht unpolitisch sein in dieser Zeit. Man wird permanent politisiert und sogar wenn man nicht kein persönliches Interesse darin hat, die gesamte Medienindustrie, die gesamte Unterhaltungsbranche, alles, es ist flächendeckend politisiert. Und das ist so dieser schöne Spruch, der absolut richtig ist, auch wenn man selber kein Interesse an Politik hat, dann hat die Politik trotzdem ein Interesse an dir. Und sich keine Meinung zu bilden, ist in dieser Zeit fatal. Und da komme ich eben darauf, dass Twitter jetzt entschlossen hat, also es gibt diesen neue Richtlinie, dass man impfkritische Beiträge, die Nutzer sperrt. Und zwar nicht für kurze Zeit, sondern dauerhaft. Und wo das, ich finde, das öffnet die Tür was ganz, ganz Prekäres. Weil man, also ich finde das einen Wettlauf gegen die Zeit, weil einerseits mittels Corona wachen jetzt viele Leute auf und andererseits bewegen wir uns darauf zu, dass Leute, die jetzt hier eine kritische Meinung vertreten, tatsächlich rechtlich belangbar werden, langsam aber sicher. Gerade bei Corona, man hat es halt wirklich über beispielsweise Körperverletzung. Also wenn man das ganze Narrativ kauft in ihrer Sache, also man bringt da potenziell, wenn man den Leuten sagt, hey, lasst euch nicht impfen, das Ganze ist brandgefährlich, die Leute glauben, also im Narrativ, dass man dadurch Menschenleben gefährdet, dass man dadurch potenziell Leute im weitesten Sinne umbringt, wenn man ihnen die Impfung madig macht, indem man sagt, hey, das bringt nichts. Und also man hat in Deutschland, die Gesetzeslage lässt es zu, dass man Leute für Meinungsverbrechen einknastet. Das ist ohne weiteres möglich. Das kann potenziell wirklich dazu führen, dass Leute, die hier eine kritische Meinung vertreten, über kurz oder lang zuerst vielleicht zwangspsychiatrisiert werden und im nächsten Sinne dann einfach Prozess gemacht wegen schwerer potenzieller Körperverletzung. Ich kann mir das vorstellen.
Ja, erstmal werden ja alle pathologisiert, sind ja alle geisteskrank, die an was anderes glauben.
Und, ja, das ist es ja. Es ist Kultverhalten. Es ist nicht, du bist zwar verrückt, aber du bist trotzdem ein guter Sänger. Wir lassen dich jetzt trotzdem einmal auftreten. Wir lassen die Agenda weiterlaufen und ziehen das alles durch, aber wir machen dich trotzdem jetzt nicht zum Staatsfeind Nummer 1, weil du ein Sänger bist, der eine andere Meinung hat. Nee, es ist genau Kultverhalten. Du bist gegen uns. Du bist gegen die In-Group, du bist die Out-Group, also bist du raus und bist kein Mensch mehr, fast.
Ein schädliches Element, das abgesondert werden soll. Und
wenn da einem nicht historische Parallelen in den Sinn kommen, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ja. Und André hatte gerade noch den Wendler angesprochen, der so, sehe ich ein bisschen als so das repräsentable Beispiel, wie es auch vielen Leuten geht, die jetzt nicht irgendwie bekannt sind oder im Rampenlicht stehen oder so. Ich würde dem Wendler mal unterstellen, dass er selber völlig unpolitisch war und halt sein Ding gemacht hat. War ja auch sehr meme-lastig. Und hat gar nicht gewusst, was die Konsequenz ist, wenn er sich praktisch außerhalb dieses Rahmens begibt. Und ich kenne das von verschiedenen Leuten aus meinem Umfeld oder was mir auch so zugetragen wurde. Da gibt es Leute, die waren eben so voll im Mainstream mit allem, was dazugehört. Und alles andere ist eben böse Verschwörungstheorie. Und dann kam Corona auf und sie haben dann sich doch informiert und haben gemerkt, wow, da stimmt ja was nicht. Und die dachten dann in ihrer Denke, dass sie jetzt zu ihren Freunden gehen könnten und das sagen könnten, ja, pass auf, das stimmt gar nicht, weil da hat irgendwie die Express-Zeitung oder Kompakt oder wer auch immer irgendwas gesagt, was nicht das ist, was in der FAZ kommt oder in der Tagesschau. Und sie dachten wirklich, sie kommen damit durch und dass man ihnen zuhört. Und dann kam ihnen der absolute Sturm entgegen, wo ihnen dann begreifbar gemacht wurde, ja, Moment mal, jetzt werde ich angegriffen und gar als Verschwörungstheoretiker, Nazi oder so bezeichnet, einfach nur, weil ich einen Millimeter außerhalb des erlaubten Rahmens gegangen bin, über den ich mir noch nicht mal wirklich bewusst war, und jetzt werde ich angegriffen. Was bedeutet das dann, wenn all die Jahre, wo ich dachte, ja, das sind Nazis und das sind Nazis und das sind Verschwörungstheoretiker und so, dann setzt ja auch dieser Denkprozess an. Moment mal, wen habe ich eigentlich früher immer als Nazi bezeichnet oder gedacht, wer alles irgendwie böse Rechte wären, die einfach nur außerhalb von einem gewissen Rahmen gegangen sind. Und um nochmal auf den Wendler und diese Symptomatik zurückzukommen, die Leute waren so naiv, dass sie geglaubt haben, sie können einfach jetzt alternative Wahrheiten erzählen. Und dann wurde ihnen praktisch ganz klar aufgezeigt, ob im persönlichen Umfeld oder von Medien, nee, das geht nicht, dann bist du ein Nazi. So.
Ja, aber ich würde auch sagen, wenn du jetzt sagst, viele Leute machen das unbewusst, ich würde sagen, in ihren Köpfen gab es diese viele Leute sind so unpolitisch, dass es auch dieses Nazi und rechts und links gar nicht gab. Viele Leute interessieren sich überhaupt gar nicht für Politik, die wissen gar nicht, was links und rechts ist. Und dann sagen sie was, haben irgendeine kritische Doku angeschaut und dann merken sie erst, okay, da, warum kriege ich jetzt so einen Widerstand von den Leuten? Und dann fangen sie oft erst an, sich damit zu beschäftigen, weil sie gar nicht diese Kategorien gekannt haben vorher. Weil wenn du sagst, ja, vorher waren die Leute Nazis und so, wahrscheinlich bei den meisten nicht mal. Und das ist genau die schweigende Mehrheit, die sich einfach runterbuttern lässt, ne? Die eigentlich gar nicht weiß, wie ihr geschieht.
Ja, sie beginnt vielleicht nachzudenken oder sie lässt es besser sein, weil sie hat sich den Kopf angeschlagen und sagt, okay, das sind Themen, die ich nicht verstehe und wenn ich da zu weit aus dem Fenster lehne, dann kriege ich auf den Kopf, also lehne ich mich lieber wieder zurück. Und das, ich denke schon, dass das eine Mehrheit darstellt. Und das, ich meine, schauen die 9-11 an. 9-11, alle wissen, ja, da war irgendwas falsch und kann nicht so gewesen sein, aber schlussendlich, was ist die Konsequenz? Es ist Geschichte. Es ist offizielle Geschichte und es wird getragen und bis in 50 Jahren ist es hundertprozentig zementiert und es ist sicherlich so, wie es offiziell verlautbart wurde. Genauso mit allen oder mit ja, allen anderen geschichtlichen Ereignissen, die werden einfach so lange wiederholt und so lange diejenigen zum Schweigen gebracht, die etwas dagegen sagen oder das Gegenteil beweisen, bis es schlussendlich die neue Wahrheit ist. Und das wird bei Corona schlussendlich auch so sein.
Ja, da gibt es ja auch ein relativ aktuelles Beispiel, an dem man gemerkt hat, wie eine Sache wie 9-11 und ja, der auch so eine Bedeutung zugesprochen wird, die war. Und dann ist sie eigentlich gar nicht fertig abgeklärt. Aber das Mediending steht halt, die Widersprüche kommen auf, aber die werden dann begraben. Und dann nach einer gewissen Zeit holt man die dann wieder raus. Und ich erinnere mich ja jetzt gerade an vor ein paar Wochen, dass da so die großen Gedenken an Hanau vor einem Jahr waren. Und ich dachte, eigentlich war das doch noch gar nicht abschließend geklärt. So, und dann ist es aber, nachdem Corona und Riesenthemen dazwischen waren, holt man das als zementierte Tatsache raus und tut so, als wäre das alles geklärt, alles fertig gesprochen. So war es und jetzt gedenken wir. Und ja. Ich habe da ja auch einen Telegram-Post gemacht, so ja, das wäre doch eigentlich ein Anlass, um dem Ganzen nochmal auf den Grund zu gehen, was da eigentlich wirklich los war. Das wäre doch der größte Respekt, den du so einem Verbrechen geben kannst, dass du sagst, okay, du klärst das auf.
Stimmt, ja, die Gefahren werden dann abgelegt erstmal. Dann existieren sie auch erstmal nicht mehr. Also jetzt interessiert zum Beispiel niemand mehr Al-Qaida und der globale Terror. Die Angst ist jetzt gerade erstmal ausgeschaltet, weil jetzt das Killer-Virus kommt. Vielleicht kommen die auch wieder. Aber genau in dieser Vergessenslücke da wird dann das quasi alles fest zementiert. Ja. Kommt nächster Skandal und dann ist das eine schon wieder vergessen. Vielleicht jetzt beim 11. September war es dann wahrscheinlich schon irgendwo auch der Irakkrieg, ne, mit Massenvernichtungswaffen und Afghanistan, was das quasi eigentlich das Urereignis den 11. September auch schon so zubetoniert hat, wo dann ja auch der ganze Mainstream, so Michael Moore und so draufgesprungen sind, natürlich, weil es da doch keine Massenvernichtungswaffen gab. Und das war dann irgendwie, da durfte man drüber sprechen und damit wurde dann der 11. September zuzementiert.
Ja, aber diese Vergesslichkeit der Masse, das ist schon interessant, weil gerade bei Corona, ich habe jetzt für die kommende Ausgabe die Geschichte recherchiert, wie das Ganze in China losgegangen ist und habe mich dafür durch ganz viele alte Videos geklickt, die damals so in den alternativen Medien zirkuliert sind, wie es in China, also als der Virus noch Wuhan spezifisch war, wie es da, was da für Bilder in den alternativen Medien nach außen drangen, zu einem Zeitpunkt, wo die chinesische Partei das Ganze noch unter Verschluss gehalten hat, offiziell. Also das glauben wir ja heute auch im Westen, dass die chinesische Partei da ganz, ganz viel heruntergespielt hat, zu einem Zeitpunkt, wo 17 Corona-Tote offiziell, also 17 Leute an und mit Corona offiziellerweise gestorben sind, hat China angefangen, zwei riesige Notfallspitäler aufzuziehen und all solche Sachen. Also wir sind uns da heute im Westen einig, zumindest im Mainstream, dass China da sehr, dass die Situation dort weit schlimmer gewesen ist, als sie es uns haben glauben lassen. Und wenn man sich diese Videos anschaut, dann gibt es da ganz, ganz viele Szenen, und zwar wirklich sehr, sehr viele. Eben zu einem Zeitpunkt, wo es noch gerade mal 20 Corona-Tote gab, findet man bereits mehr als 10 Fälle, wo in China Leute auf der Straße einfach so umgefallen sind. Also diese Horrorvideos, die da herumgegangen sind. Verwackelte Handyaufnahmen, Überwachungskameras, Leute auf offener Straße brechen zusammen. Im nächsten Moment kommt ein Krankenwagen vorbei und Menschen in Schutzkleidung fangen an, diese vermeintlichen Corona-Fälle abzutransportieren. Alles sehr cineastische Szenen, also wirklich gut gemacht. Also das hat im Westen eingeschlagen wie eine Bombe, weil es eben gerade durch diese alternativen Kanäle zirkuliert ist. Das wurde da beispielsweise ganz groß, war dieser Kanal Odysseus damals, der quasi die Bilder zugespielt bekommen hat, wie er selber auch sagt in seinen Videos. Und wir haben jetzt die Situation, Corona kommt in den Westen. Wir sehen diese Symptomatik, nämlich dass Leute auf offener Straße umfallen. Die sehen wir nicht mehr. Und niemand scheint sich daran zu stoßen. Also niemand scheint sich darüber zu wundern, dass die Krankheit in China vollkommen andere Auswirkungen hatte als hier. Auch die Bilder von den hoffnungslos überfüllten Krankenhäusern, wo sich Leichen auf den Gängen befunden haben, die einfach nur notdürftig abgedeckt wurden. Und so, also absolut wirklich Horrorbilder, die im Westen derart nie produziert wurden, weil sie schlicht und ergreifend nie da waren. Das wird einfach so hingenommen. Ja, das war dort halt so. Bei uns ist es jetzt anders. Und ich finde, wenn man... Die Leute sind halt vergesslich. Die Leute sind, sie wachsen so langsam mit der Situation mit und schaffen es nicht, hier den Gesamtüberblick zu bewahren. Und man selber, also ich nehme mich da nicht raus, weil wenn man das dann noch einmal sich Revue anschaut, wenn man sich noch einmal mit den Bildern konfrontiert, die damals herumgingen, es drückt sich so richtig ins Gesicht, wenn man das dann tatsächlich vor sich hat. Und wenn man die Zeit einfach so vergehen lässt, dann wächst man so mit und nach dem Prinzip der Frosch im heißen Wasser merkt man gar nicht, wie sehr sich das Narrativ über die Monate verschiebt und eigentlich überhaupt nicht mehr zu dem passt, wie es angefangen hat.
Ja, China hatte eigentlich so eine Propagandakampagne gestartet. Quasi ist die Propaganda ist quasi komplett kurzsichtig und inkompetent, weil China zeigt Leute, die auf offener Straße umfallen, wobei erst 20 Leute daran gestorben sein sollen und es gibt schon fast 10 Videos. Und dann kommt das Ding nach Europa und soll da wüten und diese Symptomatik ist einfach nicht mehr da. Also niemand fällt auf offener Straße um, gab es nicht. Und wahrscheinlich, wenn man es gefaked hätte, wäre das zu auffällig gewesen. In China ist die Kontrolle wahrscheinlich viel, viel größer. Dass man einfach Schauspieler engagieren kann, die da umfallen, die man dann am nächsten Tag wieder bei der Partei sieht oder so, was weiß ich. Also es ist teilweise wirklich, ja, Clownwelt. Es ist so peinlich und es ist so offensichtlich.
Ja, das sind eben diese Bilder. Also Jonas zeigt das gerade. Das gab es eben da zuhauf. Einfach und wirklich immer wieder mit der Szene. Ich finde das auch irgendwo... Das macht das Ganze unglaubwürdig in meinen Augen, dass dann permanent diese Marsmännchen in ihren weißen Anzügen sofort auftauchen. Also der Typ fällt um und es dauert nicht lange, zack, ist Krankenwagen da und bringt die Leute dann weg. Also das wirkt wirklich nach, es sind einfach cineastische Szenen und immer gezeigt eben mit diesem im Hochformat gefilmt, ganz wackelige Aufnahmen. Der Zuschauer bekommt wirklich den Eindruck, das ist amateurhaft, das ist dementsprechend realitätsnah, das sind dramatische Bilder, die irgendein Chinese, der Passant war bei diesem schrecklichen Ereignis, von direkt aufgenommen hat.
Es gibt auch eine Serie dieser Bilder, wo immer dasselbe an verschiedenen Orten liegt. Also, mit denselben Kleidern an und also unglaublich, aber es ist, habe ich gesehen.
Wahnsinn.
Entschuldigung, wollte dich nicht unterbrechen. Aber es ist halt auch so, es gibt 1000 Fragen, 1000 Widersprüche, aber keine Plattform dazu, diese zu besprechen. Und das ist schlussendlich der Punkt. Man dreht sich nicht im Kreis und diejenigen Leute, die sich Fragen stellen, und da gibt es ja viele, solange die keine Plattform haben, sei das in einem öffentlichen Forum oder in der Presse oder wo auch immer, versichert es und wird vergessen. Und dann wird man
diffamiert oder dort Widerstand, wie auch immer, man wird ruhig wieder. Und so geht es schlussendlich vergessen. Und ja.
Ja, also die fehlende Debattenkultur ist ja auch nicht zu übersehen. Ich denke, das hat dann, dass die so eine Überhand gewonnen haben, die alternativen Medien und die renommierten Virologen, die etwas dagegen gesagt haben, das hat dann auch geführt, dazu geführt, dass Ende des Jahres die sehr, sehr viele Plattformen dann auf YouTube gelöscht wurden und dass man inzwischen wirklich eigentlich nichts mehr Kritisches findet, auch im Internet nicht mehr. Und ja, da wird die Luft schon dünn. Also langsam gibt es wirklich, wie du sagst, keinen Debattenraum mehr, keine Plattform. Man wird immer weiter ins Abseits gedrängt. Es kommt eben auch schon zu Anzeigen und Verfahren und Haftbefehlen und so weiter. Also das ist nicht 5 vor 12, es ist schon eher 5 nach 12. Und ja, da muss man das sollte jeder, der sich dem bewusst ist, ins Handeln kommen, ja. Mhm.
Man hat, es ist ganz witzig, es gibt da, also meines Wissens, es gibt da wirklich wahnsinnig wenige wirkliche Debatten für und wieder jetzt, ob das Virus eine tödliche Krankheit ist oder ob es sich dabei um ein ganz normales, saisonales Ereignis handelt. Da gibt es wenige. Und ich habe, es gibt eine zwischen Professor Bakhti und einem Professor, der in München irgendein Institut leitet. Und es ist wirklich lustig, sich das anzusehen. Also ich werde das... man kann es im Nachgang, also ich glaube, wenn man eingibt bei YouTube, man findet das auf YouTube, packt die Debatte, ich werde es im Nachgang nachreichen jetzt gleich. Jedenfalls, die Debatte ist insofern witzig, als dass der Professor wirklich einfach an Bakhti vorbeiredet. Also Bakhti gibt eben an, ja, das Virus ist laut Statistik eben nicht für Übersterblichkeit verantwortlich. Wir haben hier kein außergewöhnliches Ereignis in keiner Form. Und der andere nimmt dieses Argument hin, also er widerspricht dem gar nicht, aber redet dann halt einfach darüber, wie man Alte und Vorerkrankte schützen muss. Und ich glaube, es liegt an Bakhtis Gutmütigkeit, dass er hier nicht einfach nachhakt und insistiert und sagt, hey, das geht nicht. Also wir haben keine nennenswerte Übersterblichkeit, das ist das Argument, darüber müssen wir reden. Und bevor das nicht geklärt ist, müssen wir über keine Maßnahmen diskutieren. Weil man kann nicht jeden saisonalen Schnupfen durch irgendwelche drakonischen Maßnahmen versuchen zu verhindern. Das steht nicht im Verhältnis. Und der gleiche Professor war dann auch eingeladen in einem Streitgespräch mit Wodak, das von einer deutschen Universität, das steht übrigens in, ich glaube, entweder in der 38 oder in der 39 gibt es einen Artikel genau dazu, zu dieser fehlenden Debattenkultur eben. Diese Debatte eben, die zwischen Wodak und diesem Professor, diesem Münchner Professor stattfinden hätte sollen, die wurde dann kurzerhand abgesagt, weil der Professor von der Universität und das ist spannend, von Studenten dieser Universität so dermaßen unter Druck gesetzt wurde, dass er doch gar nicht mit Wodak reden dürfe, dass er diesem Mann doch gar keine Plattform geben dürfe. Also es ist witzig, weil es ist genau das, das universitäre Volk, also dieses vermeintlich akademische Volk, das hier die Debattenkultur abgräbt mit dem Motto, man darf diesen Menschen gar keine Plattform geben, man darf ihnen nicht zuhören, weil am Ende haben sie noch irgendwelche guten Argumente und ziehen beeinflussbare Leute auf ihre Seite. Also es ist, wie du gesagt hast, es ist absoluter Kult.
Das deckt sich auch mit dem Artikel,
wie der New York Times.
In der New York Times.
Ja. Ah ja, das kann ich kurz zeigen, das ist verdammt witzig. Ja, das ist jetzt weit oben. Aber da gab es einen Artikel darüber, dass man doch nicht ins Rabbit Hole fallen darf. Warte, ich versuche kurz den Wortlaut zu finden, weil es ist echt, also es ist wirklich da. Opinion, don't go down the rabbit hole. Kritisches Denken, wie es uns beigebracht wird, ist im Kampf gegen Fehlinformationen nicht hilfreich. Also, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Hilfeschrei sondersgleichen von den Mainstream-Medien, wie ich finde. Es bedeutet nichts anderes als, wir haben keine Argumente. Bitte versucht euch nicht alternativ zu informieren, weil die Leute kommen dann mit Fakten und Zahlen um die Ecke. Und ihr könnt das dann quasi, es wird dann für uns verdammt schwierig, da irgendwas dagegen zu sagen. Es ist dann hier unten, springt da wörtlich. Stellen Sie sich zum Beispiel so vor, Sie würden Stormfront, nie gehört ehrlich gesagt, ein White Supremacist Message Board besuchen, um zu versuchen, rassistische Behauptungen zu verstehen, um sie zu widerlegen. Und ich überspringe einen Teil. Selbst mit guten Absichten laufen Sie Gefahr, etwas falsch zu verstehen, denn die Stormfront-Nutzer sind viel besser in Propaganda als Sie. Sie werden nicht weniger rassistisch, wenn Sie Stormfront kritisch lesen, aber Sie könnten von Informationen überladen und überwältigt werden. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis sondersgleichen. Also man kann da eigentlich Weil ich meine, es ist sehr der gesunde Menschenverstand. Man setzt sich mit Themen auseinander, man glaubt erstmal nichts und hört sich an, was die Leute zu sagen haben. Eine Demokratie verlangt, widersprüchliche Meinungen nebeneinander besprechen zu dürfen. Und hier dann so mit dem Motto reinzugehen, diese Meinung ist böse und die Leute sind so gut in Propaganda, versuchen sie erst gar nicht, das zu verstehen oder zu widerlegen, was die sagen. Das ist ein Debattenklima, das nicht anders enden kann als totalitär. Ich meine, wir alle, also Demokratiefreund oder jeder, der irgendwas gibt auf Meinungspluralismus, auf Massen, also auf Herrschaft des Volkes, der muss akzeptieren oder der muss damit zurechtkommen, dass es widersprüchliche Meinungen gibt, die dann in einem Forum besprochen werden, auf das sich die Beste durchsetzen würde. Und die sind jetzt offen in die Richtung, nein, wir können die alternative Meinung nicht hören, weil die sind viel besser in Propaganda. Es ist absurd, also wirklich.
Ja, wenn man sich vor Augen führt, dass sie so selbstsicher und so selbstbewusst auftreten und dann auch den Dialog unterbinden. So, der Wieler hat ja auch so Sachen geäußert, wie das darf gar nicht mehr hinterfragt werden, das muss so sein. Das ist noch total kontrastiert, finde ich, von dem, wie sie sich dann immer wenden, wie die Fähnchen im Wind. Also einmal heißt es Maske tragen, einmal heißt es Maske, das bringt gar nichts und ein paar Monate später muss die Maske getragen werden. Jetzt soll irgendwie dieser Inzidenzwert mal auf 10 gesetzt werden, mal auf 25. Also sie sind sich selber, ändern ihre Meinung, wie sie wollen, aber ihre Meinung muss trotzdem immer die richtige sein. Da sieht man schon das absolut Totalitäre darin. Meine alte Meinung war richtig und die habe ich jetzt geändert, aber die neue Meinung darf jetzt auch nicht hinterfragt werden.
Wenn ich da ganz kurz einhaken kann, weil ich glaube, dahinter steckt System. Also ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber im Kommunismus gibt es eben diese, in den Gefangenenlagern wurden die Gefangenen damit gefoltert und im Prinzip gebrochen, dass man sie laufend mit widersprüchlichen Bestimmungen gequält hat sozusagen. Also von einem Moment auf den anderen wechselt man zwischen, ihr dürft das, im nächsten Moment gibt es dafür, was ihr vorher noch durftet, Stockschläge. Dann ist der Wärter wieder ganz nett und gestattet das und das. Und dann plötzlich, von heute auf morgen, ist es wieder verboten. Und der Gefangene wird dadurch so dermaßen verunsichert und irgendwo innerlich zerrissen, gebrochen, dass er schlussendlich hinnimmt, egal was da auf ihn zukommt. Und ich glaube, das ist das System. Also gerade die Maskengeschichte ist ja ein absolutes, es ist so witzig, also wirklich, das ist lustig.
Weil da hätte ich hier gerade ein gutes Zitat, weil ich kenne das aus dem neuen Jahrbuch von Gerhard. Vielleicht macht er auch mal mit. Schöne Grüße. Also hier habe ich ein Zitat aus von einem Forscher, der darüber geschrieben hat, und zwar in seiner Studie über kommunistische Gesellschaften kam ich zu dem Schluss, dass der Zweck der kommunistischen Propaganda nicht darin bestand, zu überzeugen, nicht darin zu informieren, sondern darin zu demütigen. Und deshalb galt, je weniger sie der Realität entsprach, desto besser. Wenn Menschen zum Schweigen gezwungen werden, wenn ihnen die offensichtlichsten Lügen erzählt werden oder noch schlimmer, wenn sie gezwungen werden, die Lügen selbst zu wiederholen, verlieren sie ein für alle Mal ihren Sinn für Rechtschaffenheit. Offensichtlichen Lügen zuzustimmen bedeutet in gewisser Weise selbst böse zu werden. Die Fähigkeit, sich gegen alles zu wehren, wird dadurch ausgehöhlt und sogar zerstört. Eine Gesellschaft entmannter Lügner ist leicht zu kontrollieren. Also es geht in der Propaganda, genau wie du gesagt hast, es ist die anerzogene Hilflosigkeit. Ne? Es geht einfach nur darum, dich zu brechen. Und da kann der Widerspruch nicht groß genug sein. Und wenn du den Widerspruch Teil von dir selbst machst, dann musst du dich quasi immer selber weiter anlügen und dann steigerst du dich immer tiefer rein und wirst dann Mitglied eines Kultes, der komplett mental isoliert ist von allen anderen. Und daher sagst du richtig, dahinter steckt System, das so offensichtlich falsch ist.
Ja, weil ich meine, wie gesagt, gerade wenn man sich die Maskengeschichte anschaut, also vorher keine Masken. Es wird eh nicht über die Atemluft übertragen, das Virus. 2 Wochen später chirurgische Masken, aber auch selbstgebastelte Masken helfen. Wieder 3 Wochen später, die selbstgebastelten Masken helfen nicht, es müssen chirurgische Masken sein. 2 Monate später, Masken nützen doch nichts, es müssen die FFP2-Masken sein. 3 Wochen darauf, die FFP2-Masken nützen jetzt auch nicht so viel, aber 2 Masken, 2 chirurgische Masken übereinander angezogen, die helfen auch. Also es ist einfach, man kann da kein, also wenn man versucht, das Ganze rational zu begründen, dann scheitert man im Ansatz. Und ich finde das so verdammt witzig, weil ich habe ja, wenn man die WHO-Dokumente durchliest, dann steht da klipp und klar drinnen, die Evidenz, dass diese Masken etwas bringen, die gibt es nicht. Also, die, oder es gibt es nicht, stimmt nicht, aber es steht da drinnen, die ist, der Wortlaut fällt mir nicht genau ein, aber es steht sowas im Sinne von noch nicht abschließend geklärt und die Studien müssen noch durchgeführt werden. Und man hat dann, die Vorteile des Maskentragens, die dort gelistet sind, sind in großen, das steht auch in der 32 übrigens, in der erweiterten Auflage steht das drinnen, die Vorteile sind zu großen Teilen einfach nur psychologischer Natur. Das bedeutet, in erster Linie geht es darum, dem Menschen ein Gefühl zu vermitteln, er nimmt an der Pandemiebekämpfung teil, ihm ein Gemeinschaftsgefühl zu geben, wir sind jetzt alle im selben Boot, wir kämpfen alle gemeinsam gegen diese Pandemie. Da steht sogar als Begründung, als einer dieser 5 Punkte steht drinnen, um die Wirtschaft anzukurbeln, weil die Leute sind dann... Es gibt eine neue, also es ist wirklich, da ist nicht der Hauch einer Chance, dass man da mit rationalen Argumenten das Ganze widerlegen kann, weil die widerlegen sich laufend selbst. Allein die Tatsache, dass da 5 Vorteile gelistet sind vom Masketragen und auf der nächsten Seite 11 Nachteile des Masketragens. Und also die Leute lesen halt nichts.
Finde ich witzig, wie sie da diesen Keynesianismus vermischen mit den Masken, ne? Dass die Masken produziert werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Also vielleicht wird irgendwann so eine Weltwährung in Masken eingeführt, wo dann der IWF Masken produziert, 1 Milliarde Masken für die Leute, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Ja.
Da wird uns sehr geholfen sein.
Ja, wie viel kostet ein Schnelltest? So. Ein Themenwechsel.
Keine Ahnung.
Ich habe mal gehört, 10, 15 Euro, irgend sowas. Kann das sein?
Das kann schon sein. Ich
habe gestern gelesen, dass beschlossen wurde, dass jeder Bürger wöchentlich einen Schnelltest kostenlos zur Verfügung hat. In Zukunft.
Oh. Ja, hier in Österreich sind es
kostenlos.
Kostenlos, ja, also der Bund zahlt.
Ach so, ich dachte, es wäre wirklich kostenlos. Ja, das ist auch, ich meine, dass man die Impfstoffe mit all den Milliarden, die man da reingesteckt hat, dann muss man da auch noch für zahlen, oder wahrscheinlich? Oder wird es von der Krankenkasse gedeckt? Weiß ich auch nicht.
Ich glaube, es wird gedeckt. Ich glaube, die sind schon kostenlos bis dato, soweit ich weiß.
Aber oder kauft nicht direkt die Regierung das irgendwie ein und hält es auf Lager und gibt es dann raus oder sowas?
Ja, so funktioniert es. Aber ich glaube, der Autonormalverbraucher zahlt halt nur indirekt über seine Steuern und Abgaben und muss nicht an der Impfstelle dann noch einmal Bargeld auspacken. Aber
okay. Keine ja, dann ist das ganze Geschäft eigentlich rein planwirtschaftlich. Es kommt nie irgendwo mal der Konsument ins Spiel, der Ja oder Nein sagt. Es wird von Regierung finanziert und dann wird es auch von Regierung wieder abgekauft. Und dann kommt raus, ach, wollten doch nur 2% sich impfen lassen. Also ein Pech aber auch.
Ja. Ich glaube, es ist so. Also würde mich da jetzt nicht festlegen wollen, aber ich glaube, es ist so.
Ja, genau dazu mit dem Einkaufen und dann wieder loswerden. Ich habe gestern durch die Ausgabe 33 gescrollt und da ist mir dieses AstraZeneca aufgefallen, was ja gerade in diesen Tagen, wo es zum Beispiel in Berlin heißt, ja, niemand will das haben, und jetzt wird es irgendwie an die Alten, für die es eigentlich gar nicht gedacht war, gegeben. Und in der Ausgabe 33, ich glaube auf Seite 41, da wurde praktisch beschrieben, ja, sind also erstmal die riesige Zahl, irgendwie wie viel zig Millionen da gekauft werden, für wie viel zig Millionen Euro Steuergeld. Und dann haben wir noch geschrieben, irgendwie, Nebenwirkungen schon vorprogrammiert und so. Und jetzt haben wir genau das und niemand will es haben, weil die Nebenwirkungen so offensichtlich sind. So, das ist echt spannend, praktisch so, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, ältere Meldungen nochmal anzuschauen im heutigen Kontext.
Wobei das mit dem AstraZeneca ist ja richtig witzig. Also ich finde, das ist, also wirklich, weil AstraZeneca ist ja auch im Mainstream verpönt. Und ich glaube, das hat auch System, weil also AstraZeneca und Moderna, glaube ich, teilen sich Anteile. Da gab es vor kurzem die Meldung eben, dass AstraZeneca Moderna verkauft. Und der AstraZeneca-Impfstoff ist der Sündenbock. Weil schlussendlich taugen keiner von denen taugt was. Aber da gibt es jetzt tatsächlich die Situation, dass die Leute zur Impfstelle hingehen und dann nach dem BioNTech-Impfstoff verlangen, weil sie den AstraZeneca nicht haben wollen. Und das ist, also ich sehe dahinter auch, das haltet mich für verrückt, aber ich sehe dahinter auch System, dass man quasi den Leuten so die zwei Impfstoffe hinhält. Der eine bringt was, der andere bringt nichts. Und schlussendlich, also in Wahrheit bringen sie beide nichts. Ich meine, man muss sich nur die Zulassungsstudie von BioNTech anschauen, da zieht es einem die Schuhe aus, was da als Wirksamkeit vermarktet wird und so weiter. Das ist absolut ein Hohn, sondergleichen. Aber dass der AstraZeneca ganz offiziell als falsch, als schlechter Impfstoff hingestellt wird, ich sehe dahinter eine gewisse Absicht, einfach um die anderen zu promoten.
Es wird sicherlich davon abgelenkt, dass überhaupt die Thematik Impfen ins Felde kommt. Oder besprochen.
Ja,
es werden Schlachtfelder aufgetan. Und ja, solange man nicht darüber spricht, ist es gut, ja.
Das ist wieder der Übergang zu, vielleicht willst du da noch ein bisschen ausführen, Alex, die Dialektik, ne, das Schaffen eines Meinungsfensters, was wir auch dann in der kommenden Ausgabe drin haben, bezüglich des Laborvirus. Vielleicht willst du da ein bisschen ausholen?
Ja, also in Geheimdienstkreisen spricht man hier, hat man einen Begriff dafür, dass Diskursfenster oder Overtonfenster prägen. Und damit meint man eigentlich nichts anderes, als dass man festlegt, in welchem Spektrum sich die öffentliche Meinung bewegen darf. Also man definiert quasi die Meinung rechts außen und die Meinung links außen, und innerhalb dieses Diskursfensters kann dann die öffentliche Debatte stattfinden. Alles, was dann gegenläufig ist, beispielsweise jetzt, wir haben es im Kontext Laborvirus, was zum Beispiel jetzt der Ansicht ist, Corona wurde niemals nach den Kochschen Postulaten isoliert, wir haben keine Übersterblichkeit, könnte man denn nicht auf die Idee kommen, dass wir es hier mit einer reinen Statistikseuche zu tun haben und keiner real existierenden Krankheit? Aber diese Meinung darf nicht stattfinden, da ist es besser, die Leute diskutieren darüber, ob das Virus jetzt vom Pangolin oder von der Fledermaus abstammt oder ob es aus dem Biowaffenlabor in Wuhan ausgebüxt ist. Also diese Meinung ist noch sagbar. Da gibt es ja auch in der Bild-Zeitung einen deutschen Professor aus Hamburg, der sich mal wieder sicher ist, dass das Virus aus Wuhan stammt. Also es ist, also aus Wuhan, aus dem Biowaffenlabor in Wuhan stammt. Und das ist eben dieses Overtone-Fenster, dieses Diskursfenster, das da aufgetan wird, und das sieht man überall. Also man hat das Spektrum von sagbaren Meinungen, die gehen dann von Mainstream-tauglich bis leicht kontrovers, und innerhalb dieses Spektrums dürfen dann die Leute prächtig diskutieren, können sich Meinungen an den Kopf werfen, ist aber alles noch im Rahmen des Vertretbaren sozusagen.
Ich will dazu mal direkt ein paar Beispiele nennen, weil das ein ständiges Thema ist. Bei Corona ist es das Thema Viren. Ein Wodak und ein Bhakti sind ja in der Position, dass Viren gibt es, und aber das, was wir haben, ist schlecht. Gut, dann brauchst du nur mit dem nächsten kommen, das ist dann wieder böse, und dann darf Bhakti und Wodak wieder von vorne anfangen. Und wir haben das immer wieder. Also die letzten großen Themen der letzten paar Jahre waren noch Klima. Da war die Kritik, gerade so von AfD und von ja, Alternativen, ja, das bringt ja gar nichts, wenn wir unsere Wirtschaft kaputt machen, wenn es ja viel größere Staaten gibt, die viel mehr CO2-Emissionen haben. So, da ist dann praktisch wieder die Lüge mit drin, ja, CO2 macht den Klimawandel. Und was ist dann, wenn auf einmal aus irgendeinem Grund die USA und China auf einmal gar keine CO2-Emissionen mehr haben, ja, dann muss in der Logik Deutschland nachziehen. Dann haben wir bei Migration haben wir die Sache, dass die böse, furchtbar rechtsradikale Kritik der AfD, für die sie ja richtig fertig gemacht wurde, ist allein, dass sie eine Obergrenze gefordert hat. Das heißt, sie hat damit immer noch gekauft, dass alle, die da sind, rechtmäßig da sind und dass auch noch zusätzliche kommen dürfen. Man muss nur schauen, ob es irgendwo eine Grenze geben kann. Aber eine richtige Kritik daran, die sagt, nee, wir sind dagegen und wir kritisieren das als Ganzes, die müsste sagen, nein, wir schauen, wer ist da und wer darf bleiben und wer nicht, aber erstmal kommt keiner mehr rein. Und bei Klima muss man sagen, nee, das ist einfach vollkommener Bullshit. Wir machen gar nichts, egal was irgendjemand anderes macht. Wir erkennen es nicht an, dass CO2 eine Auswirkung auf einen angeblich menschengemachten Klimawandel hat. Und dann wieder zurück zu Corona. Nein, die ganze Virentheorie ist an sich brüchig. So, da brauchen wir gar nicht anfangen mit Mutation und so. Es ist einfach von vorne bis hinten Bullshit. Wir machen gar nichts. Und so eine Partei oder ja, eine Partei gibt es sowieso nicht, die da wirklich kompromisslos, eiskalt, wirklich standhaft ist. Und bei den Personen, die die Sachen vertreten, sind es halt komischerweise immer die Leute, die innerhalb des Overtone-Fensters sind und innerhalb dieses Spektrums, die dann praktisch so hochgepusht werden. Und das sind dann die so angeblichen Buh-Männer für die Mainstream-Medien und die großen Helden für die Alternativen und die wirklich eiskalt sind und sagen, nein, das gibt's nicht und bla 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 so. Das sind die überhaupt nicht auftauchen, die man suchen muss und die man ständig neu irgendwie zitieren muss und so. Ja.
Ja, bei Corona, das habe ich gar nicht so mitbekommen, gab es hier, also Ende April gab es da ganz viele Schlagzeilen und ein großes sich Bekriegen zwischen Trump und China, wer jetzt den Virus freigesetzt haben soll. Also ein Chinese hat gesagt, es kommt aus Amerika und die viele alternative Medien in Deutschland sind ja auch sehr schnell dabei, wenn es darum geht, es kommt aus Amerika, klar, Washington, Pentagon, da muss es herkommen. Und andersherum gibt es aber auch diese Schiene, ja klar, China, okay, was natürlich auch stimmt, das ist klar. China steigt zur neuen Weltmacht auf gegen Washington und wollen den Weltkommunismus. Was stimmt, aber da wird dann halt gesagt, China steckt dahinter, aber bei beiden Narrativen bleibt dann endlich die Angst vor dem Virus und die verfestigt sich in den Köpfen der Menschen. Bei AIDS hatte ich auch noch ein Beispiel, das ist in der Ausgabe 37, obwohl, nee, ich glaube, wir haben es gar nicht so ausgeführt, dass es da dann diesen Konflikt gab zwischen Gallo und Luc Montagnier, wer denn den Virus entdeckt hätte.
Ist
Also,
übrigens, ist
ja,
übrigens
sag.
ganz spannend, dass Montagnier, also der Erfinder des HIV-Virus, dass der wieder einer der Zitierbaren ist, also der Zitierbarste, nämlich ein Nobelpreisträger, der behauptet, das Virus käme aus dem Wuhaner Labor. Also genau Montagnier, genau derjenige, der sich quasi den HIV-Virus aus dem Arsch gezogen hat, der ist jetzt wieder der Vertreter, der renommierteste Vertreter der These, das Virus muss aus dem Wuhaner Labor stammen. Es ist einfach interessant zu sehen, welche Überschneidungen es da gibt. Und gerade im Kontext mit, also genauso wie bei Wuhan eben gesagt wurde, dass das Virus stammt aus, also gerade wie bei Corona gesagt wurde, das Virus stammte aus dem Labor, gab es auch bei AIDS die Theorie, das Virus wurde von den Amerikanern in Umlauf gebracht, um die Schwulen und oder die Schwarzen zu dezimieren. Und das Ganze wurde vom KGB, also das ist nachweislich, diese Operation Infektion, wie sie sich nennt, ist heute gut dokumentiert. Gorbatschow hat sich offiziell dafür entschuldigt, dass sie das damals gemacht haben. Das war eine Theorie, die in Umlauf gesetzt wurde, um die Amerikaner zu diskreditieren, ganz offiziell. Und witzigerweise, und das ist wirklich lustig, die Chinesen behaupten ja, dass die Amerikaner das Ganze in Fort Maverick produziert hätten. Und jetzt, also genauso aktuell, das Coronavirus in Fort Maverick produziert hätten und auch damals das AIDS-Virus wäre im besagten Fort Maverick produziert worden. Also es ist immer dasselbe Prinzip, das da zum Tragen kommt. Es ist immer dieselbe Geschichte.
Alex ist stehen geblieben.
Also ich habe auch das Gefühl, er hat eine etwas lange Kunstpause.
Ja, das war ein Absturz. Ich müsste jetzt wieder da sein.
Okay. Wo warst du? So 10 Sekunden oder so?
Es ist immer dasselbe Spiel.
Ja, genau. Also das ist einfach immer dasselbe Narrativ wird aufgewärmt. Letztlich dient es dazu, den Menschen Angst zu machen. Bei AIDS hat es dazu gedient, die Angst vor dieser
Und diese
Seuche
Wahrheit zu
zu festigen.
dementieren.
Genau.
Die
Einfach, man
Lüge,
kann
auf die man
dann.
sich geeinigt hat.
Ja.
Aber es ist auch irgendwie so erstaunlich, dass man sich da nichts Neues einfallen lässt. Also es sind ja echt, wenn wir zum Beispiel, wo man jetzt nicht näher drauf eingeht, braucht, aber gerade so, der Iran hat Nuklearwaffen und so. Das wird praktisch in regelmäßigen Abständen wird immer das Gleiche rausgeholt, obwohl man sich schon lustig macht über die Sachen, die man vor 10 Jahren gesagt hat und so, wo dann Bush dran steht. In dem Fall war es, glaube ich, Irak. So, sind Sie da? Sind Sie da? Wir wissen es nicht und so. Immer wieder kommen sie mit den gleichen Sachen und man könnte einfach nur zeigen und verstehen, hey, das haben die schon die ganze Zeit versucht und sie kommen immer wieder und es klappt immer wieder, während man gleichzeitig erkennt, dass es früher nie gestimmt hat.
Ja, aber dasselbe haben wir ja auch mit den ganzen Panikmachen, was die ganze Klimageschichte angeht. Einmal haben wir eine Eiszeit, die ins Haus steht, dann haben wir wieder Hitzezeit, dann wieder Eiszeit, dann wieder Überschwemmung und alles drum und dran. Eben, solange es nicht diskutiert wird und auf diese Lügen aufmerksam gemacht wird, solange wird es gefressen. Das ist, die Leute fressen.
Was mir ihnen vorwirft. Ich fand es echt noch gut bei dem Bild-Zeitungsartikel, dass da stand, der Titel ist, glaube ich, Deutscher Professor sicher. Ne? Deutscher Professor sicher. Corona-Laborunfall in China. Er ist sicher. Es kann nicht anders sein.
Er hat 600 Indizien hat er gesammelt. Und es sind ja wirklich, also es sind ja Widersprüche da, so die aber diesen erklären sich halt alle dadurch, ja, das wurde doch nie isoliert und das Ganze ist, die Grippe von vor letztem Jahr ist jetzt halt einfach mit Corona betitelt. Dadurch hat er alle Widersprüche, die er da jetzt gesammelt hat, diese ganzen 600, hat er damit erklärt eigentlich.
Und ja, es ist so, okay. Ja, verstehe.
Aber eben diese Art und Weise, das ist nämlich auch noch ein spannendes Instrument, diese Art und Weise der Überschriften. Man kann alles in eine Überschrift bringen und man muss es nur dann betiteln mit eben Experte sicher oder der und der denkt darüber so und so. Und dann, wenn es aber groß in der Überschrift ist, dann sehen die Leute nur das und das gilt dann rein als Wahrheit. Das ist, wir müssen das wieder mal bringen als eine eigene Ausgabe, die ganzen Techniken, wie die ganzen Medien funktionieren. Hochspannend. Also die zum Teil bringen, gerade in Bildartikeln oder Bildüberschriften,
ist unglaublich. Wir hatten doch das, dass wo man dann Notstand bei den Krankenhausbetten vorgaukeln wollte und dann war Hildburghausen im Thema, wo die Intensivbetten komplett belegt waren. Großer Notstand und es kommt raus, Hildburghausen hat 8 Intensivbetten. Ja. Ja, also und in Zeiten, wo Leute nur die Überschrift lesen, ist halt sowas.
Wir könnten mal eine Ausgabe bringen, wo wir einfach so unglaubliche Überschriften bringen und dann sie einfach noch betiteln mit Tillmann hat geträumt. Oder egal was.
Ich bin mir sicher, die Reptilien regieren die Welt. 600 Beweise.
Ja.
Wobei das noch, ich will Leuten da jetzt nichts Böses, die das behaupten, die sind ja noch seriös im Vergleich zu unserer Priesterklasse hier. Mhm. So ein David Icke und so, dem will ich jetzt hier nicht zu nahe treten und den vergleichen mit Drosten.
Vielleicht jetzt ist ein Themensprung, aber ich finde es trotzdem noch spannend. Wir haben vorhin von der Demokratie gesprochen und die Debattenkultur und demokratisch und alles drum und dran. In Berlin wird jetzt abgestimmt, ob die Stadt wie viele 100.000 Wohnungen enteignen. Also ein Konzern, ein Immobilienkonzern enteignen und quasi die Wohnungen dann mit Mietdeckel und günstig der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Also Sozialismus pur. Wird demokratisch darüber abgestimmt? Könnte man auch ein Thema...
Ja, also das...
Was die Demokratie angeht.
Ja, also wenn jetzt auch viele eben die Demokratie und unser Grundgesetz so verteidigen, das ist ja genau der Punkt, wie in der Wissenschaft, wenn die Mehrheit, die vermeintliche Mehrheit es sagt, es hat noch nichts zu sagen. Also es gibt eine objektive Wahrheit, die kann man als Menschheit vielleicht nie ganz entdecken, aber man kann sich hier annähern. Aber durch Mehrheitsentscheidungen ist weder in der Wissenschaft, wie Alex auch das vorhin ausgeführt hat, das war der Fehler, war eigentlich die Lüge, war immer, die Unwahrheit war immer die Normalität. Die Menschheit wurde immer getäuscht. Also da jetzt zu glauben, ja, nur weil die Mehrheit es sagt, muss es richtig sein, ist leider, da geht wahrscheinlich dann Hand in Hand mit dem Glauben an dieses System Demokratie, auch die Wissenschaftsdemokratie, nur weil sich jetzt der Rat der Weisen zusammengesetzt hat und 51% sagen, so muss es sein, dann drücken wir das durch. Ja,
ja, es wird dann auch spannend, wenn wir etwas in die Geschichte zurückgehen und schauen, woher kommt die Demokratie, wer hat die Demokratie denn eingeführt und wofür kämpft heute der Westen in seinen Kriegen rund um die Welt, also nicht der Westen, sondern die USA und alle drum und dran. Es geht um Demokratisierungsprozesse. Warum ist die Demokratie so wichtig?
Ja. Es heißt ja, Demokratie ist die Vorstufe zum Kommunismus.
Ja.
Und ich will kurz was dazu sagen, zu diesem Artikel von über diesen Volksentscheid. Es ist schon erstaunlich, dass man in Deutschland nie über irgendwas abstimmen darf, aber auf einmal über Enteignung. Also ich meine, man könnte gerade über Corona-Maßnahmen abstimmen, aber das darf man nicht. Man könnte über so vieles abstimmen, aber ja, Wohnungsenteignung in Berlin, wo man sowieso weiß, das sind sowieso alles Sozialisten. So. Ja, klar kommt da sowas raus. Also da weißt du ja schon mit der Option, okay, ich setze jetzt die Option, man darf darüber entscheiden, dass genau das rauskommt.
Ja, das, ja. Das ist ja schon gesetzt. Hat man ja auch gesehen, damals, wo war diese Wahl mit dem AfD-Politiker, der da nicht genehm war. Ja.
Wenn
die Wahl nicht passt, dann wird es rückgängig
gemacht. Was Gutes, vielleicht könnte es auch Jens Spahn erwischen. Also als Ansatz, also...
Wobei ich glaube, dass die sind alle austauschbar. Wer als Politiker seine Fresse in die Kamera hält, der ist nach mehr, der hat ein Ablaufdatum. Und wenn man wirklich was bestimmen möchte, dann hält man sich als Berater im Hintergrund. Das wäre dann ein Henry Kissinger zum Beispiel, der als Fossil absolut über Jahrzehnte lang politische Entscheidungen maßgeblich beeinflusst und mitträgt und in der Allgemeinheit kein Begriff ist. Also, oder ein Begriff, also man hat den Namen vielleicht mal gehört, aber wirklich von seiner politischen Macht und wie viel Einfluss er nehmen kann, das wissen die Leute einfach nicht. Und ich glaube eben ein Jens Spahn und so weiter, das sind die Sündenböcke, die auch austauschbar sind. Das sind die potenziellen Idioten, wenn was schief läuft, und dann hat man in der Hintergrundriege schon die neuen Propheten stehen, die den eventuell ersetzen, wenn er ausschert.
Habt ihr das gerade mitbekommen ein bisschen? Es wird ja schon jetzt eine ziemliche Kampagne, auch gerade von der Bild-Zeitung, gegen ihn gefahren, von seiner Immobilie, wo er einem ja die Anwälte schickt, wenn man den Preis der Immobilie nennt. Da gab es jetzt auch erstaunlich kritische Worte vom Mainstream, aber auch, dass er davor, glaube ich, in der Wohnung von einem Spezi, der auch in der Pharmaindustrie, glaube ich, arbeitet, gewohnt hat, und dass es da so Hintergrundsachen gab und viele so kleine Geschichten, ne, zu ihm, wo man theoretisch darüber spekulieren könnte, ob er jetzt vielleicht abgesägt werden könnte, weil er sich einfach zu viel Fettnäpfchen, zu viel Fauxpas erlaubt hatte. Nur so ein Gedanke. Mhm.
Ja, oder einfach seine Arbeit ausgeführt hat, wie er sie ausführen musste und sollte. Und jetzt...
Die sind ja wahrscheinlich froh, wenn sie aufhören können, ja, bevor sie noch gelyncht werden oder so. Also, ja. An deiner Stelle würde ich auch aufhören und mich ins Privatleben, ins luxuriöse Privatleben zurückziehen, ja.
Naja, Sollbruchstelle von Anfang an. Ich kann mir das auch vorstellen, dass weil die ganze Corona-Geschichte ist ja irgendwo, müssen da am Ende im übertragenen Sinne Köpfe rollen. Das, was die Leute da zu verantworten haben, diese aktuelle politische Kaste, die Menschen werden spätestens, wenn die wirtschaftlichen Folgen da sind, wird die breite Masse danach schreien, dass hier ein neues politisches System eingeführt wird. Und dann, und das ist auch interessant, der einzige Gewinner von dieser ganzen Sache, also das einzige Land, das aktuell wirtschaftliches Plus macht im Jahr, also im vergangenen Jahr 2020, ist China. Das Land, aus dem das vermeintliche Coronavirus stammt, das Land, das eigentlich da vollkommen übermannt wurde, macht im Gegensatz zur restlichen Welt dieses Jahr politisch, also wirtschaftliches Plus. Und ich glaube, und das ist eine reale Bedrohung, dass die Argumentation, die wir dann zu hören kriegen, lautet, Das chinesische System war das einzige System, das in der Lage war, kurzfristig zu reagieren, schnell zu reagieren, das mit dieser Bedrohung, weil auch die neue politische Kaste wird nicht zugeben, dass das Virus schlussendlich keine Bedrohung war. Die neue politische Kaste wird nur sagen, die alte Politik war nicht effizient genug, um damit umzugehen. Genau. Und dann haben wir den Fuß in der Tür, um plötzlich, ja, China-System, das scheinbar, wir haben jetzt den Praxisvergleich, das war das Einzige, das schnell in der Lage war, effizient die politische, also die Lage zu retten sozusagen.
Das hat die Habeck auch schon gesagt.
Ein effizienteres System, ja.
Da gibt es auch, wir haben
ja... Der könnte dann auch der nächste Kanzler werden, ja.
Eben.
Theoretisch.
Ja, wird auch, also man hat da diverse, also wenn man, sagen wir, diese akademische Klasse, die da in den Universitäten herangezüchtet wird und so weiter, die bekommt da permanent zu hören, dass das chinesische System effizienter wäre. Also das wurde mir jetzt schon zuhauf zugetragen, dass man doch bei aller Kritik, die man an China üben kann, doch zugeben muss, dass das System funktioniert und dass die Leute dort auch gar nicht so unglücklich sind. Dass die Freiheit ist ja kein Selbstzweck. Und dann schlussendlich, wenn es funktioniert, dann heiligt der Zweck die Mittel und man kann ja mal drüber nachdenken, inwieweit eine Wohlfühldiktatur funktionieren täte nach chinesischem Modell. Also ein Jeremy Rifkin zum Beispiel, ein politischer Berater, der sich Philosoph schimpft in den USA, der schreibt auch, Zuckerbrot und Peitsche, das chinesische System funktioniert besser als das unsrige. Und man muss da jetzt drüber nachdenken, so unangenehm es auch scheint, ob man das nicht vielleicht auch im Westen überstülpen könnte.
Wir ist laufen nicht da. Unser Hochphilosoph, wie heißt er?
Brecht, der sagt dasselbe, ja. Das ist absolut, der sagt auch, also ich weiß nicht mehr, in welchem Interview hat er auch zum Glück massiv Kritik bekommen, aber da sagt, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber da lobt er auch das chinesische System. Und es ist halt, ja, also wo wir da uns hinbewegen, ist tatsächlich eine düsteres.
Sozialistische Tyrannei, ja.
Genau.
Selbstkontrollierende Gutmenschengesellschaft.
Mhm. Wo wieder dieses moralische, die moralische Überheblichkeit zur Instanz erklärt wird. Also genau. Wo es nicht mehr nach irgendwelchen realen und faktischen Gesichtspunkten gilt zu handeln, sondern nach dem Maßstab, bin ich ein guter Mensch, bin ich ein schlechter Mensch, Social Credit System, wenn ich
genau, nichts,
wenn ich nichts falsch mache. Ja, wenn ich nichts falsch mache, dann brauche ich mir auch nichts zu, also ich lasse mich gerne überwachen, ich habe ja nichts zu verbergen vor diesem Staatsapparat und wunderbar, also das funktioniert innerhalb der Gutmenschen-Denke perfekt und ich glaube, die werden alle ein sehr schreckliches Erwachen haben, wenn sie dann merken, dass die Revolution eben ihre Kinder frisst. Das ist dasselbe wie damals im Bolschewismus, die vorher noch brav die Stange gehalten haben, sind dann schlussendlich trotzdem die sich wundern, dass sie am Ende im Gulag landen.
Das wird ja auch Thema sein unserer nächsten Ausgaben. Ne? Also das wird uns nicht verlassen, das Thema Sozialismus im neuen Gewand, der Glaube, dass die Ideologie untergegangen sei und wir uns jetzt in eine Utopie, in ein Zeitalter der Freiheit und der Demokratie begeben, die ist sowas von falsch. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Und wir haben es eigentlich auch unser Hauptthema. Ich glaube, mehr zu keinem Thema haben wir mehr Ausgaben gemacht, wie sich eigentlich der Sozialismus, der Marxismus immer wieder tarnt und mit neuen Deckmänteln sich bekleidet. Und jetzt wollen wir uns dann auch mal dem Great Reset widmen, so wie es aussieht. Und ja, es wird uns aber auch in Zukunft immer weiter begleiten, der Neosozialismus, der Marxismus 2.0 oder wie man es auch immer nennen will.
Das war ein tolles erstes Gespräch von euch, muss ich sagen. Vielen Dank mal. Auf ein nächstes Mal und gute Woche.
Jo, wünsche euch auch. Macht's gut.
Ciao.